Eine Vision für unsere Gemeinde habe ich die Predigt heute mal überschrieben und einen Bibelvers oder Bibelverse dazu gesucht aus Haggai 1, 2 bis 11, wobei ich gleich sagen möchte, heute werde ich nicht, wie ihr sonst gewohnt seid, diesen Bibeltext vertieft auslegen. Es ist heute eher eine thematische Predigt und deswegen will ich auch gleich reinspringen ins Thema. Wir hatten ja letzten Sonntag, einen besonderen Sonntag hier, dass also zwei Brüder aus unserer Bundesgeschäftsführung da waren, dass wir also mit der Gemeindeleitung ein Statement erarbeitet haben und das auch weitergegeben haben am Sonntag. Und in einem Teil davon heißt es, Axel Schlüter bereitet ein Konzept vor, mit dem er der Gemeinde vorstellen möchte, wie er sich die Zukunft der Gemeinde und damit seinen Dienst hier vorstellt. Dieses Wort Konzept stammt, glaube ich, sogar von mir, aber wenn ich das so lese oder höre, dann hört sich das doch sehr mächtig an. Dann hört sich das so an, als wenn ich schon lange irgendwas in der Schublade hatte, was da seit Jahren vielleicht vor sich hinschlummert und endlich kann es mal rausgeholt werden und präsentiert werden. Alles schon vorhergesehen. Nein, so ist das nicht. Im Gegenteil, das, was ich euch heute anfangen möchte, nahezubringen, ist auch in den letzten Wochen in mir auch erst gereift, entstanden. Ist also jetzt nicht etwas, was ich schon seit Jahrzehnten irgendwo schlummert und ich habe es jetzt endlich mal vorgekramt. So ist es nicht. Es geht um eine Vision von Gemeinde. Warum macht man sich über Vision Gedanken? Heißt ja Perspektive, Blick nach vorne. Bedeutet zu fragen, wie geht's weiter? Warum macht man sich darüber Gedanken? Meine Fragestellung, die mich da bewegt, nicht nur seit Kurzem, sondern ich glaube, solange ich im Dienst unterwegs bin, was muss heute in unserer Gemeinde geschehen, damit sie auch morgen ein lebendiger Ort des Reiches Gottes bleibt? Was muss heute passieren? Welche Weichenstellungen müssen passieren, damit es morgen so bleibt oder besser wird? Über heute können wir ja einiges sagen, auch wenn wir manchmal nicht genau verstehen, wie das heute überhaupt zu verstehen ist. Aber noch schwieriger wird es, wenn man nach vorne schaut. Man kann ja berechtigterweise das so sagen. Wir wissen noch nicht einmal, wie wir das heute verstehen sollen. Was können wir da über morgen sagen? Kein Mensch kann verlässliche Aussagen über das machen, was morgen kommt, gar keine Frage. Wir können nur nicht mal ganz genau sagen, was in den nächsten Sekunden passiert. Es könnte ganz was Unwahrscheinliches passieren. Es könnte ein Meteorit in diesem Moment einschlagen und dann wären wir alle sehr überrascht. Also niemand weiß, was morgen ist. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich will das mal veranschaulichen an einem Beispiel, was in der letzten Woche Thema auch in den Medien war, der Lehrermangel. Und wenn man sich da ein bisschen eingelesen hat, dann gibt es manche, die sagen, das konnte man doch vorhersehen, dass es Tausende von Lehrern, vor allen Dingen auch in den Grundschulen, fehlen werden. Also die Babyboomer-Jahre gehen in Rente. Also ich bin auch irgendwann dabei, ich bin so der letzte Rest davon. 2 Jahre hinter mir kam der Pillenknick, da wurden wir ganz wenige. Also die gehen in Rente, das kann man schon seit 20, 30 Jahren wissen, dass das kommt. Also da ist etwas vorhersehbar und berechenbar. Auf der anderen Seite sind durch die Migranten viele Kinder, mehr Kinder da, als man es vorher wusste. Oder auch manche Maßnahmen der Bundesregierung, so mit Elterngeld und so, haben überraschend Früchte getragen, sodass mehr Kinder geboren werden. Ist ja eigentlich sehr schön, konnte man jetzt nicht so ganz lange vorhersehen. Also es ist so beides. Man kann die Zukunft in den Blick nehmen und man kann gleichzeitig auch sagen, na gut, so ganz hundertprozentig geht das sowieso nicht. Das wollen wir heute mal versuchen, für uns als Gemeinde. Diese Frage, was müssen wir heute tun, damit das morgen gestaltet wird, kann man auch negativ formulieren. Man kann fragen, was passiert, wenn nichts passiert? Was wird morgen sein, wenn wir heute nichts ändern? Ist ja nicht so, dass Nichtstun dazu führt, dass immer alles gleich bleibt. Sondern wenn wir nichts tun, dann gestaltet das auch die Zukunft. Wenn wir nichts verändern, dann wird auch eine Zukunft entstehen. Was passiert, wenn nichts passiert? Wenn wir alles immer nur so vor uns hin tröpfeln lassen. Also das soll so die Frage sein, warum wir uns überhaupt, oder ich mir zumindest, über Visionen für Gemeinde Gedanken mache. Ich habe das hier mal so genannt, das Ziel oder das, was mir auf dem Herzen liegt für Gemeinde ist, dass es ein lebendiger Ort des Reiches Gottes ist. Was soll denn das sein? Wenn wir an einen Ort denken, ich jedenfalls denke zuerst an ein Gemeindehaus. Wenn wir Gemeinde sind und sagen, ich gehe zur Gemeinde, dann meinen wir meistens hier an diesen Ort. Ich fahre hier hin und treffe hier Leute oder mache hier irgendwas. Aber es ist gar nicht zuerst der Ort gemeint, des Reiches Gottes, der Gegenwart Gottes, sondern Gemeinde lebt immer von der Gemeinschaft der Gläubigen oder der Menschen her, die zusammenkommen. Und Gemeinde soll ein Ort sein, also eine Gemeinschaft sein, in der jeder Mensch die Chance bekommt, Jesus persönlich zu begegnen. Das ist Reich Gottes. Das ist dort, wo wie Reich Gottes zum Zuge kommt und entsteht. Dort, wo Menschen Jesus begegnen. Das soll sein. Das soll bleiben und immer mehr werden. Gemeinde als eine Gemeinschaft, in der jeder Mensch die Chance bekommt, Jesus persönlich zu begegnen. Wenn es mir darum geht, wie das passiert, dann ist mir immer ein Bibelwort ganz wichtig, was ich ab und zu auch schon mal genannt habe. Es geht da eigentlich um Gottesdienst im 1. Korinther 14. Da sagt Paulus einiges darüber, wie ein Gottesdienst gestaltet wird, eine Versammlung der Gemeinde. Das ist so der Hintergrund. Aber er sagt was ganz Spannendes. Wenn jetzt ein Ungläubiger oder ein Unkundiger hereinkommt in eure Gemeinschaft, das, und dann passiert da was, und das, was in seinem Herzen verborgen ist, kommt ans Licht. Er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen, tatsächlich, Gott ist mitten unter euch. Ist jetzt so dramatisch mit Niederwerfen und Anbeten und so, das muss man jetzt nicht wortwörtlich sehen, dass das immer so passiert. Aber das, was passiert, wenn Menschen in Begegnung kommen mit Christen, mit Menschen, die Jesus nachfolgen, dass sie merken, hier ist etwas anders. Es ist anders als in einem Verein oder in anderen Lebenszusammenhängen, die ich habe. Hier kann ich Gott begegnen. Vielleicht weiß ich noch nicht genau, wie ich das sortieren soll. Vielleicht weiß ich noch nicht genau, was das für mich bedeutet. Aber ich merke, hier ist etwas anders. Ob es die Atmosphäre ist, das, was mich anspricht, mein Herz wird bewegt. Tatsächlich, Gott ist mitten unter euch. So soll's sein. So soll Gemeinde sein. Und nicht nur an diesem Ort, also nicht nur, wenn wir Gottesdienst feiern oder irgendwelche Gruppen haben, sondern in allen Lebensbezügen, wo wir unterwegs sind. Wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, wenn wir Gemeinschaft haben, uns um Leute kümmern, dass sie irgendwann merken, irgendwie ist es anders. Irgendwie ist es anders. Ich merke, du bist anders, du verhältst dich anders. Also tatsächlich, Gott ist mitten unter euch. Und jeder Mensch, und jetzt wird's spannend, jeder Mensch soll diese Möglichkeit haben, der mit uns zu tun bekommt. Ich erinnere an die Predigt vom letzten Sonntag, als uns Christoph Stieber das ja nahegebracht hat, dass das eine Frage der inneren Haltung ist, wie wir einander begegnen und wie wir den Menschen begegnen um uns drumherum. Dass wir also automatisch, bewusst und unbewusst, Etiketten verteilen, dass wir sagen, passt zu uns, passt nicht zu uns. Das machen wir, das ist auch gar nicht zu verhindern. Aber die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ob wir damit bewusst umgehen und sagen, nein, wir wollen niemanden nur in Schubladen oder mit Etiketten verpassen. Jeder Mensch soll die Chance bekommen, mit uns zusammen Christus zu entdecken und ihm dann auch nachzufolgen. Jetzt kann man natürlich sagen, dieses jeder Mensch, das ist doch ziemlich idealistisch. Das ist nicht nur ein hoher Anspruch, sondern vielleicht sogar etwas realitätsfern. Wir sind doch alle sehr unterschiedlich mittlerweile. Wenn wir jetzt alle zusammen in einem kleinen Alpendorf irgendwo in, weiß ich nicht wo, groß geworden wären, dann wären wir zwar immer noch schrullig und eigenartig, aber wir hätten eine gemeinsame Kultur, wir hätten eine gemeinsame Prägung. Dann wüssten wir alle so ungefähr, wie man sich verhält, was man tut, was man lässt, da wären wir sehr ähnlich. Zugereiste sind dann Leute, die seit 30 Jahren da zwar schon leben, aber erst in der zweiten, dritten Generation dazugehören. Also man ist sich ähnlich und gleich. Heute ist das ganz anders. Wenn wir uns umschauen, wir müssen uns nur umdrehen, dann merken wir schon, wir sind nicht gemeinsam in einem Alpendorf groß geworden, sondern wir sehen mitunter ganz unterschiedlich aus. Wir haben viele, viele verschiedene Aufkleber, die wir so mit uns herumtragen, wenn wir uns ein bisschen kennenlernen. Wir haben unterschiedliche Bildung. Manche sind Akademiker, andere haben vielleicht mit Mühe und Not ihren Hauptabschluss geschafft oder noch nicht mal. Wir haben unterschiedliche politische Meinungen, was manchmal ganz schwer auszuhalten ist, von links bis rechts und alles Mögliche, das überhaupt zu verstehen, dass jemand das so ganz anders sieht. Oder ein sozialer Stand. Manche sind gut wohlhabend, bis reich vielleicht, andere leben mit Mühe und Not von Hartz IV und ähnlichen Unterstützung. Wir sind verschiedene Generationen. Wir hatten das ja vorletztes Jahr, glaube ich, als Thema alt und jung und mittendrin. Also, dass wir das wahrnehmen, dass wir unterschiedliche Generationen hier miteinander unterwegs sind. Wir haben unterschiedliches Geschlecht, wobei ich hier eigentlich schreiben müsste, sexuelle Identität. Es geht heutzutage nicht mehr nur um das biologische Geschlecht, sondern es geht auch darum, wie ich mich darin erlebe. Wir sind da ganz unterschiedlich. Und das sehen wir als erstes, kriegen wir mit, wir sind unterschiedlicher Herkunft, wir haben unterschiedliche Kulturen mitgebracht, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern zum Teil aus der ganzen weiten Welt kommen wir zusammen. Und dieses Miteinander, dieses Gewusel an Unterschiedlichkeiten soll jetzt hier miteinander in der Gemeinde zugange sein und so lebendig zugange sein, dass man darin Jesus erkennen kann und erleben kann. Wenn man das sagt, was muss heute in unserer Gemeinde geschehen, muss man erstmal sowas wie eine Bestandsaufnahme machen. Also schauen, was ist heute eigentlich? Wie leben wir? Wie gehen wir miteinander um? Wo stehen wir in diesen ganzen vielen Unterschiedlichkeiten, die wir gerade gemerkt haben? So eine Bestandsaufnahme ist nicht mal so schnell zu machen. Die könnten wir eigentlich auch nur alle miteinander entwickeln. Aber ich möchte das versuchen, so einen kleinen Blick jedenfalls. Und dazu möchte ich uns gerne diese Bibelstelle nahebringen. Einfach, weil wir dazu aufgerufen werden. Ist schon fast alles. Haggai, ich weiß nicht, ob du bisher wusstest, dass es diesen Propheten gibt. Den kleinen Propheten, wirklich ganz kurz. Und ich kann nur empfehlen, ihn mal zu lesen. Ein richtig spannendes Büchlein. 2 Kapitel von der Situation. Um 600, kurz nach 600 herum, wurde ja Jerusalem zerstört und der Tempel zerstört und viele nach Babylon ins Exil gebracht. Und nun sind die ersten zurückgekehrt. Etwa 520 vor Christus sind sie zurückgekehrt und sie haben angefangen, wieder Jerusalem aufzubauen, also Häuser zu bauen, ihre eigenen. Aber der Tempel, da hat sich noch niemand dran begeben, der wird also noch nicht aufgebaut, die Zeit hat man noch nicht gehabt oder die Kraft, sich auch darum zu kümmern. Und in diese Situation hinein spricht dieser Prophet Haggai im Namen Gottes. Und diese Verse möchte ich uns jetzt lesen, ihr findet sie auch auf dem Sonntagsbrief. So spricht der Herr der Heerscharen, dieses Volk sagt, noch ist die Zeit nicht gekommen, das Haus des Herrn aufzubauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai, ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, während dieses Haus hier, also damit ist der Tempel gemeint, dieses Haus hier in Trümmern liegt. Nun aber spricht der Herr der Heerscharen, überlegt doch, wie es euch geht. Ihr sät viel und erntet wenig. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht es euch nicht. Ihr zieht Kleider an, aber sie halten nicht warm. Und wer etwas verdient, verdient es in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, überlegt also, wie es euch geht. Geht ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Das würde mir gefallen und mich ehren, spricht der Herr. Ihr habt viel erhofft, doch siehe, es wurde wenig. Und wenn ihr es nach Hause brachtet, blies ich es weg. Warum wohl? Spruch des Herrn der Herrscharen. Weil mein Haus in Trümmern liegt, während jeder von euch für sein eigenes Haus rennt. Deshalb hält der Himmel euretwegen den Tau zurück und die Erde hält ihren Ertrag zurück. Ich rief die Dürre über das Land, über die Berge, über das Getreide, über den Wein und das Öl und über alles, was der Boden hervorbringt, über Mensch und Vieh und über alle Arbeit eurer Hände. Dieses kurze Bibelwort wäre jetzt, wie gesagt, sehr spannend, ist mal in aller Ruhe auszulegen. Es geht um Prioritätensetzung, es geht um Einsatz, jetzt für uns übertragen, in Gemeinde und anderen Zusammenhängen. Aber das will ich alles gar nicht heute Morgen auslegen, sondern nur diesen Ruf, der da so deutlich gesagt wird, 2-mal, überlegt doch, wie es euch geht. Das ist Bestandsaufnahme. Also schaut doch mal an, wie es euch geht. Nehmt das doch mal wahr, wo ihr seid und was die Situation ist. Wenn man das wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen, dann heißt das, richtet eure Herzen auf eure Wege. Richtet eure Herzen auf eure Wege. Das Hebräische ist eine sehr anschauliche Sprache. Eine lebendigere Sprache als Griechisch ist mehr so intellektuell oft. Man denkt mal drüber nach, macht mal euch Gedanken, sondern richtet eure Herzen. Das heißt, den ganzen Menschen. Lasst euch mal von euch, vom ganzen Menschen ergreifen von der Situation und nicht nur mal überlegen, sondern auf eure Wege. Nehmt euch wahr in der Art und Weise, wie ihr gerade lebt und leben müsst. Was ist denn dabei? Wie sieht's denn aus? Was bewegt euch? Wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr über eure Situation nachdenkt? Richtet eure Herzen auf eure Wege. Also es ist etwas, was den ganzen Menschen oder die ganze Gemeinschaft, die dort angesprochen wird, betreffen soll. Und nicht nur mal so eine Überlegung. Also Bestandsaufnahme. Ich möchte zwei Dinge heute Morgen nennen an Bestandsaufnahme. Das ist nicht allein, wie gesagt, das Einzige, was man sagen kann. Das müsste man miteinander gründlich erarbeiten. Ich will zwei Dinge nennen. Einmal zur Situation, und da will ich uns nur einen Bibelvers, ein paar Worte Jesu vorlesen, weil ich denke, das ist ein wichtiges Thema, aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Auch diese Verse findet ihr auf dem Sonntagsbrief. Jesus sagt, dass seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemanden zu Gericht, dann wird auch Gott über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Denn derselbe Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir uns noch intensiver werden beschäftigen müssen. Ob wir das im Moment können, ist eine andere Frage. Ob das geht, ich will es auf jeden Fall genannt haben, weil ich glaube, dass das für unseren inneren Zusammenhalt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wie wir miteinander umgegangen sind und wie wir weiter miteinander umgehen wollen. Aber das ist nicht unser Thema heute Morgen. Ich möchte darüber hinaus über diese aktuelle Situation mit euch nachdenken und die Perspektive etwas weiter richten. Deswegen ist das für mich ein wichtiger Punkt. Ich nenne ihn, weil ich denke, dass er wichtig ist, nicht übergangen werden darf, aber es ist im Moment für heute nicht der Punkt. Sondern ich möchte die Bestandsaufnahme miteinander, unseren Blick richten auf diesen einen Aufkleber, Generationen. Darüber nachdenken, wie wir hier altersmäßig zusammengesetzt sind und was das eigentlich bedeutet für uns als Gemeinde. Ich rede heute sehr für uns als Gemeinde. Ich habe mal versucht, eine Statistik davon zu erstellen. Und wenn man eine Statistik erstellt, ist immer die Frage, welchen Datenbestand nimmt man? Was wertet man denn jetzt aus? Wenn wir heute Morgen schauen würden und uns jetzt hier auszählen würden, wäre das ein Datenbestand. Ich habe als Datenbestand unsere Mitgliederliste genommen und unsere Freundesliste. Also wir haben so zwei Listen, die wir als Gemeinde führen, wo zum einen die Mitglieder eingetragen sind und zum anderen die Freunde eingetragen sind. Einige von denen, die jetzt hier heute Morgen sitzen, fallen da raus, sind also weder in der einen noch in der anderen Liste. Das heißt, es ist also in dem Sinne nicht hundertprozentig deckungsgleich mit unserer Lebenswirklichkeit als Gemeinde, aber es gibt uns zumindest einen Hinweis. Und ich habe mal ausgewertet, wie die Altersverteilung ist in unserer Gemeinde. Also in diesem Datenbestand Mitglieder und Freunde und habe alle 10 Jahre mal abgefragt, alle 10 Jahre mal gezählt, wie sind die denn da so verteilt? Wie viele Leute haben wir in welchem 10-Jahres-Abstand? Außer am Anfang, da ist 0 bis 19, weil ab 16 kann man auf die Freundesliste, also da drunter. Also die Kinder fallen jetzt raus, die jetzt gerade unten sich treffen. Und man sieht auf den ersten Blick, dass wir da einen Knick haben. Ziemlich genau in der Mitte. Bei 50 Jahre plötzlich werden wir wesentlich weniger. Oder von der anderen Seite gerechnet, plötzlich werden wir wesentlich mehr. Wir haben also einen echten Schwerpunkt ab 50 Jahren. Fast, wenn man das hier so auf den ersten Blick sieht, das sind doppelt so viel oder wie genau das, man das jetzt zählen könnte. Da ist schon mal ein Ungleichgewicht. Ein echtes Ungleichgewicht in unserer Gemeinde. Nun habe ich weiter gefragt und mir überlegt, wenn wir heute von Jugend oder jungen Leuten reden oder junger Gemeinde reden würden, dann sprechen die Soziologen davon, dass die Leute heute mit 35 ungefähr erwachsen sind. Das heißt, es wird immer später, also zu meiner Jugendzeit war das noch ein bisschen anders, aber erwachsen meint, man hat sich so gesettelt. Also man hat vielleicht sein Haus gekauft, seine Wohnung gekauft, hat die ersten Kinder, ist beruflich angekommen, hat so das Gefühl, ich bin erwachsen. Ich bin nicht mehr von den Eltern abhängig und alles, was dazugehört. Alle, die Kinder an die 30 haben, wissen, was das bedeutet, wie sehr die irgendwie einem immer noch auf der Tasche liegen, obwohl die schon so lange erwachsen sind vom Gesetz her. Also man redet heute tatsächlich davon, dass Jugend oder junge Leute, junge Erwachsene von 20 bis 35 sind. Also es mag manche geben, die schon mit 25 ihre erste Million verdient haben und so, das gibt immer Ausnahmen. Aber so, bis man gestudiert hat, bis man den Lebenspartner gefunden hat, bis man die ersten Kinder vielleicht kommen und man wirklich beruflich angekommen ist und so ab 35. Und ich habe das mal als Schallgrenze genommen. Jetzt nicht die 50, die sind einfach nur in der Mitte, die haben jetzt vom Lebensalter nicht so ganz viel zu sagen, sondern die 35. Und dann sieht unsere Altersverteilung noch dramatischer aus. Dann ist das so, dass wir im Moment, ihr seht auf der linken Seite die Mitglieder, wir haben im Moment 117 Mitglieder als Gemeinde und davon sind 96 36 Jahre und älter. Und davon sind gerade mal 21 unter, also bis 35 Jahre alt. Von noch nicht mal 20, ich grüße die 3, 4, die hier sitzen. Ihr seid jetzt gemeint. Also gerade mal so. Und bei den Freunden sieht es ähnlich aus. 42 insgesamt, davon 34 ab 36 Jahre alt. Das ist ein großes Ungleichgewicht. Und das ist ein sehr beunruhigendes Ungleichgewicht. Und deswegen möchte ich uns das heute Morgen auch vor Augen malen. Wer es lieber etwas leckerer hat mit einer Torte, da geht das auch so. Wenn man das jetzt alles zusammenfasst, haben wir 18%, zumindest von dieser Datenbasis, die unter, also bis 35 Jahre alt sind. Und das ist katastrophal, um das mal so platt zu sagen. Das ist ein enormes Ungleichgewicht. Das ist ja gerade mal ein Fünftel, ne? Oder nicht mal. Ja, knapp ein Fünftel, die so jung ist. Es gibt andere Gemeinden in München, da würde es komplett andersrum aussehen. Die hätten bis 35 80% und so. Also es ist nicht nur, ist keine normale, nicht kein normales Bild für Gemeinden. Wenn man das sieht, so eine Bestandsaufnahme macht und schaut sich das Röntgenbild jetzt hier an, die Statistik, und würde ein beim Arzt sein, Onkel Doktor oder Tante Doktor, schaut sich das an und würde eine Diagnose aufstellen. Und die Diagnose würde hier heißen lebensbedrohlich. Für die Gemeinde jetzt. Nicht unmittelbar. Es ist so ähnlich wie so eine Krankheit, die man entdeckt hat und weiß, die entwickelt sich weiter. Wenn man jetzt nichts macht, dann führt die in den nächsten paar Jahren zum Tode. Solche Krankheiten gibt es ja. Da muss man sofort handeln, damit man das verhindert, was sonst automatisch kommt. Es braucht also eine erste Hilfe, eine direkte Maßnahme, die Weichen stellt für die Zukunft, und es braucht dann eine Therapie, dass sich also mit der Zeit etwas ändert und entwickelt. Und das möchte ich uns, diese beiden Dinge möchte ich uns zumindest heute Morgen andeuten. Mehr als andeuten geht hier heute in diesem Rahmen nicht. Ich möchte versuchen, uns, zumindest soweit ich das sehe, es ist meine Sicht der Dinge, also das ist immer sehr subjektiv, gar keine Frage, das kann man auch anders sehen, und ich lade uns auch nachher nochmal extra dazu ein, dass wir auch darüber ins Gespräch kommen. Wenn wir das hier Vision nennen, dann ist das ja, bisher haben wir noch gar keine Vision gesehen. Bisher haben wir nur Gründe gesehen, warum man sich darüber Gedanken macht. Wie muss das heute aussehen, damit es heute Morgen anders ist? Also eine Vision muss etwas sein, wo man sagt, aha, das wollen wir. Das ist unser Punkt, den wir da sehen. Und die erste Hilfe als Vision würde für mich aussehen, dass wir als Gemeinde uns verständigen und sagen, das wollen wir, nämlich wir wollen Gemeinde Jesu sein, die attraktiv ist für junge Leute, circa 20 bis 35 Jahre. Wir wollen das als Gemeinde. Wir beschließen das. Das soll unsere Maßgabe sein, wie wir leben wollen. Das nennt man Vision, und daraus folgen dann Schritte. Wenn du älter als 35 Jahre bist, vielleicht doppelt so alt, manche sind doppelt so alt, manche haben das schon länger hinter sich, als sie doppelt so alt waren, muss dich das etwas beunruhigen in diesem Moment. Weil du, vermute ich jedenfalls, das Gefühl hast, Moment, das bedeutet ja, dass diese Leute dann, wenn sie hoffentlich irgendwann da sind, wichtiger sind als ich. Das würde ja bedeuten, wenn wir uns jetzt sagen, wir wollen uns um die Leute zwischen 20 und 35 kümmern, das soll unsere Zielrichtung sein, dann heißt das ja für mich, komme ich dann irgendwie an zweiter Stelle oder ist das, was ich denke, nicht mehr so wichtig oder was ist denn das? Also so eine Vision, so eine Entscheidung beinhaltet immer eine Zielsetzung und damit auch etwas, was zu einem gewissen Ungleichgewicht führt. Ich will das nur deutlich machen, dass wenn du dieses Unwohlsein hast, dann ist das richtig. Dann hast du es verstanden, was so eine Vision bedeutet. Dann hast du das verstanden, dass es eine Schwerpunktlegung ist, die, ich bin nur auch ein bisschen älter, kurz älter als 35, mich jetzt nicht so unmittelbar betrifft, sondern ich will mich um jemand anders kümmern. Und deswegen treten für mich vielleicht das eine oder andere zurück. Das wäre die erste Hilfemaßnahme. Das wäre so das, was man sagt, ja, das beschließen wir jetzt, damit wir wissen, wir wollen nicht, dass diese Entwicklung die sonst automatisch kommt, eintritt. Wenn wir nichts tun, was passiert, wenn nichts passiert? Also wenn man sich nichts entschließt in der Richtung, wir werden miteinander älter werden und können jetzt schon ausrechnen, wer als letztes das Licht ausmacht. Und das ist jetzt kein, ich male hier nichts an die Wand. Es gibt genug Gemeinden unserer Zuschnitts, die eingegangen sind, weil sie einfach überaltert sind. Weil man irgendwann nicht mehr konnte. Weil der letzte rüstige Senior ins Altenheim musste. Das ist so. Man kann immer sagen, irgendwas, der Herr kann Wunder tun, es kann immer anders kommen. Ganz klar, plötzlich werden viele Kinder geboren und so weiter. Es kann alles passieren. Aber wir reden jetzt über das, was logischerweise sich weiterentwickelt. Das wäre eine erste Hilfemaßnahme und ich möchte jetzt noch ein paar Sätze ganz kurz, ganz schnell zur Therapie sagen. Also das, was ich sehe, was nötig wäre, um diese Vision umzusetzen. Das will ich jetzt nur ganz kurz, ganz schnell im Überflug machen, um es genannt zu haben und das später kommt das dann nochmal ausführlicher. Aber nicht heute, weil das wäre zeitmäßig, wird das jetzt alles sprengen. Es gibt heutzutage viele gute Untersuchungen, wo Soziologen und alle möglichen Leute, die sich mit sowas auskennen, nicht nur Shell-Studie und was es so alles im säkularen Bereich gibt, das gibt es auch für Gemeindeentwicklung. In Deutschland gründlichste Untersuchung mittlerweile, aber auch die, auf die ich jetzt hier gleich zurückkomme, ist in Amerika entstanden. Die sind da oftmals noch ein bisschen weiter, sind noch ein paar Leute mehr. Und die haben untersucht Gemeinden, die junge Leute anziehen. Also wo dieses Ungleichgewicht eher andersrum ist. Also Gemeinden, die viele junge Leute haben. Und sie haben sich besucht, haben besonders Gemeinden jeglicher Couleur genommen. Es konnten orthodoxe Kirchen sein, es konnten charismatische sein, stockkonservative. Es konnte alles Mögliche sein. Es war also kleine, auch mega bis ganz Mini-Churches. Es war völlig egal. Das einzige Kriterium war, die haben überdurchschnittlich viel Jugend. Viele junge Leute, die da sind und sich da zu Hause fühlen. Und dann haben sie untersucht, was verbindet die? Was ist in diesen Gemeinden gleich? Obwohl sie komplett unterschiedliche Gemeinden sind, was ist in diesen Gemeinden gleich? Also darauf kann man schließen, irgendwie muss das sein, was sie für junge Leute, eben Leute von 20 bis 35, attraktiv macht. Und diese 6 Punkte möchte ich uns nennen, wobei ich jetzt nicht das einfach nur abgeschrieben habe, sondern nochmal so formuliert habe, wie ich denke, dass es auch für uns zutreffend sein kann. Also die Therapie, die nötig oder die möglich ist. Ein wichtiger Punkt ist bevollmächtigende Leitung. Bevollmächtigende Leitung heißt, wir brauchen eine Gemeindeleitung und eine Leitungskultur in der Gemeinde, die Verantwortung überträgt und zwar zuerst auch an junge Leute. Also erstmal überhaupt eine Gemeindeleitung, dann eine Gemeindeleitung, die in der Lage ist, andere zu bevollmächtigen, also die ihr Ziel darin hat, anderen etwas zuzubilligen, zuzumuten, sie zu ermutigen, etwas zu tun. Und dann den Mut hat, auch junge Leute, also die mit jungen Leuten meine ich jetzt zwischen 20 und 35, Verantwortung zu geben, an Schlüsselstellen auch in der Gemeinde. Nicht zu sagen, wenn ihr erstmal so alt werdet wie wir. Also dazu ausführlicher demnächst mal was. Bevollmächtigende Leitung. Das zweite ist, wir brauchen Empathie, also sich einfühlen können. Mitgefühl. Wir brauchen eine innere Haltung, in der wir junge Menschen so annehmen, wie sie sind und nicht, wie sie unserer Meinung nach sein sollten. Menschen so annehmen, wie sie sind. Und junge Leute sind heutzutage total anders, als ich das bin und alle anderen. Also das wahrzunehmen und sie sind nicht so, wie ich so oft gerne hätte. Aber das nicht als Makel zu sehen, sondern sie zu nehmen, wie sie sind. Und wenn sie noch so eigenartig sind und wenn sie noch so komisch Ansichten als möglich haben. Empathie. Das nächste ist Evangelium. Wir brauchen eine Verkündigung der guten Nachricht, in der es zuerst um die vertrauensvolle Beziehung zu Jesus als Person geht und dann erst um Lehrinhalte. Erkenntnisfragen und all das, was da reingehört. Es geht zuerst um die persönliche Beziehung zu Jesus. Es geht darum, dass Menschen Jesus begegnen können als dem Auferstandenen. Und dann geht es um viele Lehrfragen, die man dann auch irgendwann mal klären kann. Aber das ist etwas, was junge Menschen oder was eine Gemeinde für junge Menschen attraktiv macht. Hier kann ich Jesus begegnen. Oder so, wie wir es gerade gehört haben, hier ist Gott mitten unter euch. Das ist die Erfahrung, die gebraucht wird. Und das kommt direkt zum nächsten. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen herzliche Beziehungen, die alle Generationen einschließen. Belong, Believe, Behave heißt das auf Englisch, dieses Schlagwort. Und da kommen wir alle ins Spiel. Also, dass wir eine generationenübergreifende Gemeinde sind, ist kein Makel, sondern das ist etwas, was enorm wichtig ist. Gerade für junge Leute, die oft in ganz unsicheren Lebenszusammenhängen groß werden. Patchwork-Familie, man kann sich auf nichts mehr richtig verlassen, man weiß gar nicht genau, wer gehört wozu. Und da kann Gemeinde ein Ort sein, wo ich älteren Leuten begegnen kann, die mir Sicherheit geben, die mir einen Rahmen liefern. Also, wenn es um junge Leute geht, heißt nicht, dass Alte oder Ältere unwichtig sind. Im Gegenteil. Es geht gerade nicht darum, eine Jugendkirche aufzubauen. Die haben das ganz große Problem, was machen wir eigentlich, wenn wir älter werden oder wenn die Leute gegenüber brauchen. Belong, Believe, Behave, nur das kurze Übersetzung heißt, zuerst will man dazugehören, belong, dann kommt man zum Glauben und dann kommen erst die Fragen, wie verhalte ich mich denn richtig? Wir haben das früher andersrum aufgezäumt. Wir haben gesagt, entscheide dich, dann verhältst du dich richtig und dann gehörst du dazu. Heute ist es anders oder nicht nur seit kurzem. Ich möchte dazugehören, das öffnet mich für den Glauben und dann mache ich mir über Lebensstilfragen Gedanken. Wir brauchen solche Gemeinschaft. Hinwendung noch als nächstes. Wir brauchen die Bereitschaft und den Mut, unser Gemeindeleben so auszurichten, dass junge Menschen und junge Familien Vorrang haben. Also zu sagen, was brauchen die? Und wenn die mir sagen, das und das und das wäre in der Gemeinde wichtig, nötig, zu sagen, wichtig, gut, wir fragen, wir versuchen das umzusetzen. Und das hat Priorität. Und es hat nicht Priorität, dass es vielleicht immer schon anders war und was man sonst so haben kann. Oder dass dies und jenes. Wir brauchen die Bereitschaft, den Mut, darauf das Gemeindeleben auszurichten. Aber, und jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges. Also das sind alles Kennzeichen, die Gemeinden statistisch von dieser Untersuchung her für junge Leute attraktiv machen, wenn sie das erleben. Und dazu gehört interessanterweise auch das Letzte jetzt hier in dieser Reihenfolge, tätige Nächstenliebe. Wir brauchen die Bereitschaft, uns um die Bedürfnisse der Menschen an unserem Ort, und damit ist jetzt wirklich hier dieser Ort gemeint, zu kümmern und eine große Durchlässigkeit aus der Gemeinde heraus und in die Gemeinde hinein. Das ist ein wesentlicher Gesichtspunkt. Gemeinde vor Ort, die früher hätte man gesagt, diakonisch aktiv ist oder sich in dem Stadtteil, wo sie sich befindet, um die Menschen kümmert, für die da ist. Und das in einer großen Durchlässigkeit. Also weg von diesem Denken, dieser Wagenburg-Mentalität. Hier sind wir und da sind die Zäune und dahinter ist die böse Welt. Und wir müssen sehen, dass wir das irgendwie schön verhalten, säuberlich auseinanderhalten. Sondern eine große Durchlässigkeit von der Gemeinde hinein in den Stadtteil und andersrum auch vom Stadtteil eine große Durchlässigkeit hinein in die Gemeinde. Das sind alles nur kurze Hinweise. Kurze Hinweise, was zumindest von dieser Untersuchung her eine Gemeinde attraktiv macht für junge Leute. Ich fand es sehr, sehr naheliegend. Also ist bei mir direkt angekommen, direkt verstanden. Dachte ich, genau so kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich möchte das noch im neuen Jahr etwas ausführlicher mal versuchen, mit euch zusammen hier auch in diesem Rahmen zu bedenken. Am 12. und am 19. Januar in diesen beiden Gottesdiensten möchte ich diese Punkte noch mal etwas ausführlicher, dass wir uns die anschauen. Jetzt kommt erstmal Weihnachten und dann neues Jahr und dann fangen wir wieder an. Aber ich möchte uns einladen an dieser Stelle, dass wir darüber auch ins Gespräch kommen. Deswegen war mir das wichtig, das heute noch, bevor es weihnachtlich und endjahrsmäßig wird, noch einzubringen. Dass wir auch darüber reden und ins Gespräch kommen, sagen, Mensch, kommt das an? Ist das etwas, das dich auch bewegt? Oder fahren da bei dir die Stacheln aus, wenn du das hörst? Dass wir darüber reden können. Ich möchte schließen, ja, mit dieser Bestandsaufnahme und mit diesem Entschluss der ersten Hilfe, aber vor allen Dingen diesem Ruf, den uns der Prophet Haggai im Namen Gottes zukommen lässt, richtet eure Herzen auf eure Wege. Also seid mutig in der Gegenwart Gottes, von ihm geleitet durch seinen Geist auch einen ehrlichen Blick aufs eigene Leben zu führen. Wie fühle ich mich eigentlich in meiner Situation? Wie fühlen wir uns als Gemeinde in unserer Situation? So viel heute Morgen. Das war jetzt vielleicht nicht so etwas, wo du sagst, jetzt gehe ich ermutigt nach Hause, sondern es war mehr etwas thematisch, vielleicht theoretisch oder wie man sowas sagen soll, aber mir war das wichtig, euch das heute Morgen so als ersten Hinweis zu geben.